Leidenschaft für Esel. Das ist unser Thema heute. Leidenschaft für Esel. Und ich habe euch drei mitgebracht, keine lebendigen. Dafür hättet ihr heute in die Lukaskirche gehen müssen. Bei uns kriegt ihr keine lebendigen. Aber dies hier, das ist mein erster. Mein erster Esel. Und ich muss ihn damals sehr geliebt haben. Denn man erzählt sich, mein erstes Wort war nicht Mama und nicht Papa, sondern Esel. Diese frühe Leidenschaft für Esel habe ich aber wohl nicht so richtig durchgehalten. Also ich habe mich in dieser Woche mal so ein bisschen eingelesen, was Menschen für Leidenschaften für Esel haben. Da gibt es welche, die machen Eselswanderungen, das ist also so mit einem Esel irgendwo durch die Wälder oder so. Oder durch die Uckermark, das ist ein bisschen näher als Südfrankreich oder so. Und es gibt Menschen, die wirklich schreiben, mein Esel hat mein Leben verändert. Dadurch, dass ich mit ihm gelebt habe und dass ich seine Eigenschaften kennengelernt habe, durch seine Zuwendung, so hat sich meine Leidenschaft für Esel nicht durchgezogen, obwohl dieser erste Esel da war. Einen zweiten Esel habe ich euch mitgebracht. Den kennen wahrscheinlich manche. Also ich würde sagen, das ist so einer der heimlichen Stars bei den Nebenrollen von Erlebt. So würde ich den mal nennen. Und wenn der erzählen könnte, da wäre ich echt mal neugierig, was der erzählen würde. Von den stillen Nächten hier im Gemeindehaus. Von dem Marktlärm, der da immer vom Band kommt. Von irgendwelchen Mitarbeitern, die an ihm vorbeihuschen, um Petersilie aufzufüllen. Von Kindern, die voller Begeisterung sich darum reißen, wer als nächstes auf dem Esel reiten darf. Und von Erwachsenen, denen das eher ein bisschen peinlich ist, sich mit dem Esel zum Affen zu machen und das dann lieber lassen. Ich glaube, er hätte eine Menge zu erzählen und vielleicht besucht ihr ihn ja nachher nochmal in der Ausstellung. Und den dritten Esel, den sehen wir hier gleich an der Wand. Als ich dieses Bild gesehen habe, habe ich gedacht, ja, so kann ich ihn mir vorstellen. Er hat noch ein paar Decken und Mäntel auf dem Rücken. Und vielleicht fragt er sich gerade, was war das da gerade eigentlich? Das war schön, die vielen Menschen, die Lieder, das hat mir gefallen. Das war sehr ungewohnt, da saß einer auf meinem Rücken. Das hatte ich noch nie, aber er war freundlich. Und was hat das alles zu bedeuten? Jetzt stehe ich wieder hier und alles ist vorbei. Was war das gerade? Hören wir einmal, was Lukas schreibt in seinem 19. Kapitel ab Vers 28. Nachdem Jesus das Gleichnis erzählt hatte, zog er weiter nach Jerusalem. Kurz vor Bethphage und Bethanien kam Jesus zum Ölberg. Von dort schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Wenn ihr hineinkommt, findet ihr einen jungen Esel angebunden. Auf ihm ist noch nie ein Mensch geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr ihn los, dann sagt, der Herr braucht ihn. Die beiden Jünger, die Jesus geschickt hatte, gingen in das Dorf. Sie fanden alles genauso, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Als sie den Esel losmachten, fragten die Besitzer, warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Dann ließen sie Jesus aufsteigen. Während er weiterzog, breiteten die Jünger ihre Mäntel auf der Straße aus. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie erlebt hatten. Sie riefen, gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Es waren noch einige Pharisäer unter der Volksmenge. Die riefen ihm zu, Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete ihnen: Das sage ich euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Palmsonntag, und Marina sagte es schon, same procedure as every year, sind wir wieder da. Aber halt, stopp, ich weiß nicht, ob es euch beim Zuhören aufgefallen ist. Bei Lukas ist manches ein bisschen anders. Es gibt keine Palmzweige. Es gibt kein Hosianna. Es gibt kein Stadttor, denn eigentlich ist er noch gar nicht in der Stadt drin, sondern wenn dieser Text zu Ende ist, heißt es, und als er sich der Stadt näherte, da, also irgendwie noch so draußen vor den Toren, alles ein bisschen anders, gegen meine Hörgewohnheiten, dachte ich eben auch, als ich bei dem Lied Hosianna Davids Sohn eine ganz andere Melodie erwartete und dann ganz überrascht war. Aber manches ist doch wie bei allen Erzählungen vom Einzug in Jerusalem, nämlich der Esel. Der Esel ist da wie bei allen und der Esel hat eine tragende Rolle. Da kommt ein König eingezogen, ein König, der nicht auf dem hohen Ross sitzt, wie das damals in der Antike, so ein ordentlicher Herrscher eines großen Reiches, der kam auf einem Pferd oder vielleicht in einer Kutsche von Pferden gezogen. Aber nein, so ist das nicht. Stellt euch mal die Bilder dieser Woche vor. Stellt euch mal König Charles auf einem Esel in Berlin vor. Wäre, ja, gewöhnungsbedürftig. Da war eher die Rede von einem Flugzeug, mit dem er angekommen ist, schicke Limousinen, mit denen er durch die Gegend kutschiert wurde, Leibwächter, Scharfschützen auf den Dächern, Sicherheitsvorkehrungen, also alles wurde aufgefahren. Immerhin ist er mit der Deutschen Bahn von Berlin nach Hamburg gefahren und die ist ja auch manchmal etwas störrisch, aber nun ja, und da hört die Ähnlichkeit zum Esel wahrscheinlich auch schon auf. Also ein König auf einem Esel, immerhin muss man sagen, so ganz abwegig ist es nicht, denn Salomo zum Beispiel, der war auf einem Maultier geritten. Also so ein kleiner König eines kleinen Landes, der machte da auch schon mal Abstriche am hohen Ross und es war dann eben das Maultier. Aber ein Esel und dann sogar ein Eselfohlen, das ist dann wirklich, naja, die Krönung in umgekehrten Sinn, wenn man so will. Das ist so, als würde man jemanden in einer Limousine erwarten und er kommt stattdessen auf einem Kinderfahrrad angestrampelt. Jesus macht sich klein. Und das ist an dieser Stelle ganz wichtig. Es geht nicht ohne den Esel. Diese Geschichte geht nicht ohne Esel. An Weihnachten ist uns der Esel sehr vertraut. Aber wenn wir bei Lukas die Weihnachtsgeschichte nachlesen würden, dann würden wir keinen Esel finden. Der ist einfach in unseren Gedanken dazugekommen. Aber hier, an dieser Stelle, da hat der Esel wirklich eine tragende Rolle. Da geht es nicht ohne ihn. Und es klingt an, was der Prophet Zacharia sagt. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Da ist etwas angekündigt von dem König, der sich ganz klein macht, wie Jesus hier an dieser Stelle, als er auf einem Eselsfohlen einreitet und kommt und die Menge jubelt. Aber hier wird es schon anders. Du kannst das Bild jetzt wegmachen. Hier wird es anders als bei anderen. Denn Marina hat es vorhin schon anklingen lassen, wer jubelt da? Mein inneres Bild von Palmsonntag ist, die Leute kommen aus der Stadt Jesus entgegen und jubeln ihm zu und 3 Tage später rufen sie Kreuzige ihn. Aber nein, hier sind es ausdrücklich die Jünger. Die Jünger, die nicht nur den Esel holen, sondern die Jünger, die dann Jesus da nach Jerusalem führen und dann heißt es, da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Die Jünger breiteten ihre Kleider aus. Sie jubeln, sie loben Gott. weil sie ganz Großes erlebt haben auf ihrem Weg mit Jesus. Das ist also so richtig so ein Worship-Event da auf diesem Weg. Sie sind begeistert von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Sie wollen dem Ausdruck geben und dafür sind sie sich nicht zu schade, ihre Mäntel auszuziehen, vielleicht zu tanzen, was auch immer. Vielleicht erinnert manches an den David, der vor der Bundeslade hertanzte und sich dabei auch sehr verletzlich machte. Und so scheint es irgendwie auch zu sein, denn dann sind da eben doch auch andere Menschen und eine Volksmenge und die Pharisäer sagen, Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Also was die Jünger da gemacht haben, muss ziemlich unvernünftig ausgesehen haben und sich ziemlich unvernünftig angefühlt haben. Sie haben sich also wirklich zum Affen gemacht für Jesus, wenn man so will. Und die Pharisäer trauen Jesus immerhin noch zu, so vernünftig zu sein, dass er seine Jünger zur Vernunft bringen kann. Manchmal kann das sein, wenn man so begeistert ist von Jesus, wenn man wirklich denkt, oh, ich habe was erlebt und ich muss einfach Danke sagen, dann kann das manchmal unvernünftig sein. Dann kann das manchmal so aussehen, dass andere denken, hey, wie ist die denn drauf? Wie ist der denn drauf? Das ist ja ein bisschen komisch. Aber Jesus nimmt es so an. Und er sagt das auch ganz deutlich dann, nein, das ist richtig, dass die rufen und jubeln, denn wenn sie es nicht täten, würden es die Steine tun. Die Steine würden schreien. Jünger, die begeistert sind von Jesus und ihm den Weg bereiten. Wir müssen uns da sicher mehr als 12 vorstellen, wenn da von der Menge der Jünger oder der ganzen Schar der Jüngerinnen und Jünger die Rede ist. Aber es ist ja auch immer wieder erzählt, dass 70 und mehr mit Jesus unterwegs waren. Was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass Jesus in dieser Geschichte ausgesprochen passiv bleibt. Also wir haben so viele Jesus-Texte in diesem Jahr schon miteinander bedacht und immer wieder war es Jesus, der sah Menschen, der tat was, der sprach sie an, der machte sie gesund. Der war immer auf der Aktivseite und hier, ja, er geht auf Jerusalem zu und dann schickt er auch seine Jünger los, holt den Esel. Aber dann lässt er einfach alles nur noch geschehen. Also da steht tatsächlich im Originaltext drin, sie setzten ihn auf den Esel. Es ist dann immer so übersetzt, sie halfen ihm beim Aufsteigen oder so. Aber es steht tatsächlich, sie setzten ihn auf den Esel. Also die machen da was mit ihm. Und er lässt das alles sich gefallen, er lässt das über sich ergehen. Und dann erst am Ende gibt er den Pharisäern die Antwort, als er angesprochen wird. Wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Ob ihm das gefällt, dieser Jubel? Ob er sich badet in der Menge und all dem Jubel? Ich weiß es nicht. Aber er lässt es sich gefallen und er weiß, das ist richtig. So ist das. Ja, das ist die Wahrheit. Er ist der König. Und vielleicht weiß er, dass seine Jünger auch zum Teil mit falschen Erwartungen jubeln. Dass sie vielleicht wirklich denken, wenn wir jetzt in Jerusalem sind, dann geht was los. Dann wird er sich wirklich vor allen als der Messias zeigen. Das tut er, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als sie sich das wahrscheinlich vorgestellt haben. Aber Jesus lässt es sich gefallen, all diesen Jubel. Und wenn man weiterlesen würde bei Lukas, dann ist da auch eine ganz einzigartige Wendung nach dieser Geschichte. Dann wird nämlich im Anschluss erzählt, und dann weint Jesus über Jerusalem. Dann weint er. Nach all dem Jubel weint er über die Verlorenheit dieser Stadt und dieser Menschen. Aber in dieser Geschichte selber ist es, er lässt mit sich machen, er lässt sich unser Lob gefallen, wie es auch in einem alten Lied heißt. Und dann sind da diese Worte, die die Jünger rufen. Gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Ein Psalmwort aus Psalm 118. Und dann Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Ein bisschen klingt das auch nach Weihnachten, oder? Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. singen die Engel auf dem Hirtenfeld. Und hier singen die Jünger auf der Erde, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede im Himmel. Oder umgekehrt, Friede im Himmel und Ehre Gott in der Höhe. Es sind fast die gleichen Worte, ein bisschen umgedreht. Und hier wird der Friede im Himmel besungen. An Weihnachten wurde der Friede auf die Erde gebracht, in dem Kind, was geboren wurde. Hier wird der Friede wieder zurück in den Himmel gespielt, sozusagen. Himmel und Erde werden in Jesus auf eine ganz wundersame Weise verwoben und eins und in Zusammenklang gebracht. Vielleicht verstehen die Jünger gar nicht so richtig, was sie sagen. Und trotzdem ist eine ganz tiefe Wahrheit darin. Es ist prophetisch, was sie da aussprechen, in dem, was sie Jesus zusprechen. Gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Auf der Erde ist die Herrlichkeit in diesem Moment noch nicht angekommen. Ein bisschen Jubel ist da, aber was danach kommt, ist erstmal nicht Herrlichkeit. Ja, und mittendrin in all dem, was Lukas ein bisschen anders erzählt, mittendrin in all dem ist dieser Esel. Dieser Esel, der klein ist. Dieser Esel, der noch gar keine Erfahrung hat. Dieser Esel, der normalerweise nicht in der ersten Reihe steht, sondern irgendwo eher, naja, so ein Alltagstier für Normalos und nichts Besonderes. Aber an dieser Stelle wird er auf einmal unverzichtbar. An dieser Stelle heißt es auf einmal, der Herr braucht ihn. Der Herr braucht ihn, genau ihn. Ihn, der noch jung ist, ihn, der noch keine Erfahrung hat, ihn, der vielleicht gar nicht so besonders schick aussieht, der Herr braucht ihn. Der Herr Jesus hat eine Leidenschaft für Esel an dieser Stelle. Ja, und er hat, glaube ich, auch eine Leidenschaft für menschliche Esel. Für unvernünftige Jünger, die unvernünftige Dinge tun. Und für Menschen auch, die jetzt Hurra schreien und später kreuzige ihn. Jesus hat eine Leidenschaft für sie, die manchmal solche Esel sind. Und diese Leidenschaft lässt ihn weitergehen an dieser Stelle. Er könnte ja noch umdrehen. Er könnte ja noch sagen, nein, das, was mich da erwartet in Jerusalem, das will ich nicht. Aber die Leidenschaft für die Menschen, so große Esel sie manchmal sein mögen, die Leidenschaft für die Menschen, die lässt ihn weitergehen und wirklich bis zum Ende ans Kreuz gehen. Ohne Esel geht es nicht in dieser Geschichte. Dieser Esel hat seinen Platz in der Geschichte Gottes. Vielleicht fühlst du dich manchmal wie so ein Esel. Eigentlich gar nicht so bedeutend. Eigentlich gar nicht so wichtig. Eigentlich noch viel zu jung und noch keine Erfahrung. Oder vielleicht auch schon viel zu alt und keine Kräfte mehr. Eigentlich manchmal ziemlich unvernünftig. Oder wechselhaft in den Gefühlen und gar nicht so treu und zuverlässig, wie es gut wäre. Manchmal so richtig wie ein Esel. Aber auch du hast deinen Platz in der Geschichte Gottes. Du bist unverzichtbar dafür, dass die Geschichte weitergeht. Egal, ob dir die Erfahrung fehlt oder du zu jung wirst, wenn Jesus sagt, der Herr braucht dich, ich brauche dich, ich will dich, dann ist das deine große Stunde. Dann ist das die Möglichkeit zu sagen, ja, ich komme mit, auch als Esel. Traue ich ihm zu, dass er mich gebraucht. Traue ich ihm zu, dass er seine Geschichte mit mir schreibt. Und dass das wichtig ist, dass mein kleiner Beitrag wichtig ist, auch wenn ich das selber vielleicht gar nicht übersehen kann. Ohne Esel geht es nicht und ohne dich geht es auch nicht. Und ohne Jesus, da geht es schon gar nicht. Amen.